NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Ich glaube, dass ich eine Mission zu erfüllen habe auf dieser Welt. Und dieser Aufgabe muss ich alles opfern. Jedes tägliche Vergnügen, ein Zuhause, persönliche Sicherheit und möglicherweise auch mein Leben.
So spricht einer, der tief von seiner Bedeutung und von seiner Rolle in der Welt überzeugt ist. Das war ein Zitat von Che Guevara, dem argentinisch-kubanischen Revolutionär, der vor 50 Jahren ermordet wurde. Wie kein anderer wurde Che zu einer politischen Ikone, allein schon durch das berühmte Porträt des Fotografen Alberto Korda, das man aus so vielen Studentenbuden kennt und das auf so viele T-Shirts gedruckt wurde. Aber, wie das bei Ikonen so ist, die Person dahinter wird irgendwie unsichtbar, so dass man sich fragen kann, wie war Che wirklich? Die Antwort, oder jedenfalls einen wichtigen Teil davon, hören Sie heute hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem in dieser Sendung Einblicke in die Mentalität von Frauen im Nationalsozialismus, insbesondere von Frauen, die sich früh der Hitlerbewegung angeschlossen hatten. Anlass sind schriftliche Aufzeichnungen von damals, die jetzt erstmals ausgewertet wurden. Wir beginnen aber mit den Herbsttagen vor 40 Jahren, jenen Tagen und Wochen im September und Oktober 1977, in denen die Bundesrepublik sozusagen den Atem anhielt. Es war der Höhepunkt des Linksterrorismus der Baader-Meinhof-Gruppe. Sie selbst nannte sich Rote Armee-Fraktion. Zentrale Figuren der Gruppe saßen zu diesem Zeitpunkt schon im Gefängnis. Andere versuchten draußen den Kampf weiterzuführen, vor allem mit dem Ziel, die inhaftierten Genossen freizupressen. Blutiger Höhepunkt war die Entführung des deutschen Arbeitgeberpräsidenten und, wenig später, die Entführung einer Lufthansa-Maschine. Claudia Venor über die Herausforderung der Bundesrepublik durch den Terrorismus vor 40 Jahren.
Attentate, Banküberfälle, Sprengstoffanschläge. In den 70er Jahren wurde der Terror der RAF zur größten Herausforderung der sozialliberalen Regierung unter Kanzler Helmut Schmidt.
Sie halten sich für eine ausgewählte kleine Elite, welche ausersehen sei, so schreiben Sie, die Massen zu befreien. Sie irren sich. Die Massen stehen gegen Sie.
Trotz der Inhaftierung der Top-Terroristen Andreas Baader, Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin in Stuttgart-Stammheim ging das Morden weiter. Eine zweite Generation der RAF setzte den blutigen Terror fort. Meinhof hatte sich in ihrer Zelle erhängt. Im Jahr darauf, am 5. September 1977, begann das, was als Deutscher Herbst in die Geschichte einging.
Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 5 Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleyer, in Köln ein Attentat verübt worden.
Die Terroristen entführten Schleyer und töteten 4 seiner Begleiter auf offener Straße. Menschen reagierten entsetzt.
Ganz große Schweinerei. Auf offener Straße, also das gibt es überhaupt nicht.
Wenn ich heute verspätet von der Arbeit gekommen wäre, ich wäre zum selben Zeitpunkt. Wie der Herr Schleyer doch durchgefahren ist, auch durchgefahren. Dann stände ich nicht mehr hier.
Wir finden es furchtbar. Die ganze Sache, die in unserem Land vorgeht. Dieses Morden ist schrecklich.
Tja, ich finde, im Moment ist man natürlich noch ein bisschen emotionsgeladen, nicht? Nach dieser ganzen Geschichte. Ich hörte eben jemand sagen, die Todesstrafe muss her. Was nützt es? Die Leute haben meines Erachtens diesen japanischen Kamikaze-Charakter. Und ich glaube nicht, dass die sich davon abhalten lassen in ihren Hass und in ihrer unverständlichen Einstellung zu unserem freiheitlichen Rechtsstaat.
Das Ultimatum der RAF stellte die Regierung vor eine Zerreißprobe. Entweder sie lasse Häftlinge in Stammheim frei oder Schleyer werde getötet. Kanzler Schmidt ging nicht darauf ein.
Der Staat, ob die Organe des Bundes oder der Länder oder der Städte, der Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten.
Die RAF reagierte mit einem Video von Hans-Martin Schleyer.
Muss denn noch etwas geschehen, damit Bonn endlich zu einer Entscheidung kommt? Schließlich bin ich nun 5,5 Wochen in der Haft der Terroristen. Und das alles nur, weil ich mich jahrelang für diesen Staat und seine freiheitlich-demokratische Ordnung eingesetzt und exponiert habe.
Die Familie Schleyers wollte die Regierung per Gerichtsbeschluss zum Handeln zwingen. Doch das Bundesverfassungsgericht unter dem Präsidenten Ernst Bender verkündete:
Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt.
Am 13. Oktober 1977 entführten palästinensische RAF-Komplizen eine Lufthansa-Maschine nach Mogadischu. Sie töteten einen der Piloten und drohten, Passagiere zu erschießen. Eine Stewardess schilderte damals die schockierenden Ereignisse an Bord.
Kapitän Schumann musste in der Kabine niederknien und die Hände hinterm Kopf kreuzen und musste sich entweder schuldig oder unschuldig bekennen. Das hat er nicht getan. Er hat dummerweise immer wieder versucht, etwas zu erklären. Und daraufhin hat er ihn erschossen.
Wenig später stürmte die Antiterroreinheit GSG 9 das Flugzeug.
Die hintere Tür wurde aufgerissen, es wurde geschossen und dann wurde nur gerufen, wir befreien euch, wo sind die Schweine? Wir sind alle sofort nach unten gegangen, unter die Sitze. Dann ging es so schnell, dann wurde die andere Tür mit der Treppe geöffnet und wir sind in Windeseile rausgetragen oder die Treppen runter, selbst runtergelaufen und in die Wüste reingelaufen.
Ein Radioreporter berichtete:
Die von Terroristen in einer Lufthansa Boeing entführten 86 Geiseln sind alle glücklich befreit worden.
Am nächsten Morgen erklärte Baden-Württembergs Justizminister Traugott Bender:
Andreas Bader, Jan-Karl Raspe und Gudrun Enslin haben nach dem derzeitigen Stand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in den Morgenstunden des 18. Oktober 1977 in ihren Zellen Selbstmord begangen.
Der perfide Plan der RAF war gescheitert. Am 19. Oktober 1977 schockierte dann diese Nachricht.
Meine Damen und Herren, Hans-Martin Schleyer ist tot. Die Terroristen hatten wenige Stunden zuvor der Pariser Zeitung Libération und der deutschen Presseagentur mitgeteilt, dass sie den Arbeitgeberpräsidenten hingerichtet hätten. Die Leiche wurde dann, wie von den Terroristen beschrieben, in einem grünen Audi 100 in Mühlhausen von der Polizei entdeckt.
Mit drei Kugeln im Kopf fand man den 62-Jährigen im Kofferraum des Wagens. Wer ihn erschoss, ist bis heute ungeklärt, so wie auch viele Taten in den Jahren danach. Der Hamburger Politikwissenschaftler und renommierte RAF-Experte Wolfgang Kraushaar nennt das die blinden Flecken der RAF. Es ist auch der Titel seines neuen Buchs.
Was also wirklich vollständig ausgefallen ist bislang, ist eine hinreichende Klärung der Mordtaten zwischen 1985 und 1991. Da ist man im Grunde genommen keinen wirklichen Schritt weiter vorangekommen. Das Zweite ist, dass eine ganze Reihe von Urteilen, was die Taten zuvor anbetrifft, dass die nicht zufriedenstellen können, weil viele erfolgt sind aufgrund der Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung und nicht aufgrund einer unmittelbar konkret nachgewiesenen Tatbeteiligung. Das heißt, das sind Dinge, die wirklich brisant geblieben sind und die man bislang nicht hat auflösen und klären können.
So ist es auch im Mordfall Schleyer. 1985 wurden die RAF-Terroristen Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar als Mittäter unter anderem wegen der Ermordung Schleyers zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Wer ihn tatsächlich tötete, konnte im Strafverfahren nicht geklärt werden. Ein Schweigekartell verhindert vollständige Aufklärung, so Wolfgang Kraushaar, und deshalb sei die Geschichte der RAF niemals zu Ende.
Man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass man sozusagen dieses Kapitel RAF einfach schließen könnte. Bei Historikern ist es ohnehin schwierig, dass man Kapitel schließt. Aber es ist schon aus strafrechtlichen Gründen nicht möglich, weil diese Delikte, nämlich Mordanschläge, halt nicht verjähren. Und insofern ist immer wieder sozusagen zu einer Neuaufnahme von Ermittlungen und möglicherweise auch zu einem erneuten Prozess kommen kann.
Mit dem deutschen Herbst 1977, jenen 6 Wochen, die die Republik in Atem hielten, war der Terror der RAF noch lange nicht vorbei. 34 Tote gehen auf ihr Konto, bis sie sich 1998 selbst auflöste.
Claudia Venor über den deutschen Herbst vor 40 Jahren. Und jetzt zu einem Mann, der für die damalige politische Linke, die friedliche wie die militante, eine Art Säulenheiliger war, ein großes und übergroßes Vorbild im politischen Kampf, Che Guevara. Eigentlich hieß er Ernesto Rafael Guevara de la Serna und stammte aus Argentinien. Berühmt wurde er aber um 1960 an der Seite von Fidel Castro im revolutionären Kuba. Nach Konflikten mit den Castro-Brüdern ging Che zunächst nach Afrika, in den Kongo. dann nach Bolivien, immer mit dem Ziel, die Revolution voranzutreiben. Dort wurde er auch vor 50 Jahren von bolivianischen Militärs gefangen genommen und erschossen. Was aber war eigentlich das Geheimnis dieses mäßig erfolgreichen Revolutionärs? Wie konnte er für Millionen in aller Welt zum Vorbild werden? Und wie viel hat sein strahlendes Image mit der realen Person zu tun? Ursula Voss hat unter anderem mit Männern gesprochen, die ihn gut kannten.
Als der französische Philosoph Jean-Paul Sartre im Frühjahr 1960 von einer Kuba-Reise zurückkehrt, berichtet er nur Gutes über den sozialistischen Reformkurs auf der Insel. Besonders lobt er Kommandant de Che, den damaligen Agrar- und Industrieminister. Ernesto Che Guevara de la Serna sei der vollkommenste Mensch seiner Zeit, schwärmt der berühmte Franzose, und legt mit dieser Bemerkung möglicherweise den Grundstein für den späteren Kultstatus des Revolutionärs. Was hat Sartre damals begeistert? Wahrscheinlich die Konsequenz, mit der die Führungsriege auf der Insel, allen voran Fidel Castro und Che Guevara, versucht hatte, die elenden Lebensbedingungen der verarmten Massen zu verbessern. Schon im ersten Jahr nach der Flucht des Diktators Batista hatten die Revolutionäre rund 10.000 Großgrundbesitzer enteignet. Von der Bodenreform profitierten 1 Million landloser Bauern. Minister Guevara ist überzeugt, dass der neue Mensch, den er schaffen möchte, eine schnelle wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen wird. Gefordert wird freiwillige Mehrarbeit und der Verzicht auf Privilegien aller Art. Ches Vision sei der ideale Mensch gewesen, sagt der Philosoph Régis Debré, in den 1960er Jahren ein politischer Berater Fidel Castros. Er habe seine eigene generöse Einsatzbereitschaft für das neue System auf andere projiziert.
Autrement dit, il a projeté sa générosité sur les autres.
Guevara ist besessen von der Idee, Vorbild zu sein, aus einer Selbstbeschreibung.
Ich arbeite 16 bis 18 Stunden täglich und schlafe 6 Stunden, wenn ich kann. Ich glaube, dass ich eine Mission zu erfüllen habe auf dieser Welt. Und dieser Aufgabe muss ich alles opfern. Jedes tägliche Vergnügen, ein Zuhause, persönliche Sicherheit und möglicherweise auch mein Leben.
Es gelang dem Minister allerdings nicht, seine Arbeitswut auf die Menschen in Kuba zu übertragen. Sein Verzichtprogramm, oft verknüpft mit Sanktionen gegenüber denen, die das konkrete Leben mehr liebten als die Revolution, wurde von den wenigsten verstanden. Zudem sei er kein Sympathieträger gewesen, konstatiert Debré. Er war nicht so kommunikativ und unterhaltsam wie Fidel. Er war ein introvertierter Mensch, der gelernt hatte, sich aufgrund seines Asthmas zusammenzureißen. Er war hart mit sich selbst und auch mit anderen.
Un homme dur avec lui-même et avec les autres.
Das Projekt Neuer Mensch scheiterte grandios. Hatte der gefeierte Held der kubanischen Revolution das Maß für das Machbare verloren? Oder war der hochgebildete Kommandante doch nur ein Don Quixote, ein naiver Träumer? Juan Martin Guevara, Ches jüngster Bruder, weist die letzte Vermutung von sich. Naiv sei Che auf gar keinen Fall gewesen. Sein Bruder habe sich für eine neue, humane Gesellschaft eingesetzt. Und um das zu erreichen, musste eine Art Umerziehung stattfinden. Es sei notwendig gewesen, das kapitalistische, materielle Denken aus den Köpfen der Kubaner zu verbannen. Er habe den entschiedenen Kampf seines Bruders gegen die Korruption sehr bewundert. Schon als Kind war Ernesto, geboren am 14. Juni 1928, in den Augen seines Bruders eine Lichtgestalt. Sein eiserner Wille, seine Belesenheit und sein Wagemut flößten ihm und anderen Respekt ein. Seine ironische, bisweilen zynische Art war später die Ursache für manche Feindschaft. Und seine Dickköpfigkeit machte nicht nur den Eltern zu schaffen, sondern auch dem Freund Fidel. Castro sei ganz und gar nicht begeistert gewesen, als ihn Guevara 1966 mit dem Plan überraschte, in Bolivien den Grundstein für eine panamerikanische Revolution zu legen, erzählt der Franzose Debré, der für Guevara das Kampfgebiet in Bolivien auskundschaftete. Dennoch habe Fidel Castro Che nicht daran gehindert, seinen Plan umzusetzen. Er wusste, dass der Guerillero sich als Minister langweilte und nach Möglichkeiten suchte, wieder in den Kampf für die Weltrevolution zu ziehen. Vor dem Aufbruch nach Bolivien schreibt Guevara den Eltern eine Art Abschiedsbrief.
Viele werden mich einen Abenteurer nennen, und ich bin auch einer. nur von besonderer Art, einer von denen, die ihre Haut hinhalten, um ihre Wahrheiten zu beweisen. Ich habe euch sehr geliebt, ich wusste nur nicht, wie ich meine Gefühle ausdrücken sollte. Ich bin sehr unnachgiebig in meinen Handlungen, und ich glaube, manchmal habt ihr mich nicht verstanden. Es war auch nicht einfach, mich zu verstehen. Für euch eine lange Umarmung von eurem dickköpfigen und verlorenen Sohn Ernesto.
Die Sache mit den Gefühlen, für Guevara ein ständiges Problem, auch in der Beziehung zu seiner Frau Aliida. Denn als Revolutionär hat er seiner Meinung nach in jeder Minute der größeren Sache zu dienen. In einem Brief aus Afrika heißt es:
Ein Großteil meines Lebens verlief so. Ich musste die Liebe, die ich verspürte, aufgrund anderer Überlegungen zurückhalten. Man mag mich deshalb als mechanisches Monster betrachten, liebe mich leidenschaftlich, aber mit Verständnis. Mein Weg ist vorbestimmt und nichts als der Tod kann mich aufhalten.
Guevara schien früh zu ahnen, dass es nach seinem Tod bei der Beurteilung seiner Person zwei Lager geben würde: die Steinewerfer und die Gemeinschaft der Jünger. Zu den fast liebenswürdigen Wertungen der Gegner gehört die Feststellung, Guevara sei ein selbstverliebter Weltverbesserer gewesen. Andere Urteile sind schärfer und sprechen von einem blutrünstigen Egomanen. Ja, Guevara hat als Befehlshaber auf der Festung La Cabaña in den ersten Monaten nach der Revolution etwa 1500 Todesurteile gegen Konterrevolutionäre unterschrieben. Ja, er hat bei den Kämpfen in der Sierra Maestra Verräter hart bestraft und möglicherweise Deserteure erschossen. Und ja, er hat martialische Gedanken niedergeschrieben.
Ich werde meine Waffen in Blut tauchen und rasend vor Wut jedem Besiegten, der mir in die Hände fällt, die Kehle durchschneiden. Schon spüre ich, wie sich meine Nüstern blähen.
Das klingt nach Shakespeare und Fiebertraum und ein bisschen auch nach Übertreibung und wilder Pose. Denn während der bolivianischen Mission schickte er reihenweise Gefangene zurück in den Busch. Che Guevara, der Mann mit der dunklen Mähne unter dem schwarzen Barett, sanfte Augen, visionärer Blick. Ein romantischer Terrorist, ein opferbereiter Serienkiller, ein Feigling, wer die Münze wirft. Der Mann hat es verdient, dass man Stellung bezieht.
Meine Hochachtung ist total und er bleibt für mich der beispielhafte Mensch, den er immer gewesen ist.
Jean Ziegler, Schweizer Soziologe und Globalisierungskritiker.
Das Vermächtnis des Che ist die absolute Solidarität. Bis zur Selbstaufgabe, also bis bezahlt mit seinem Tod, die absolute Solidarität. Er war siegreicher Guerillakämpfer, hat alle Ämter verlassen und gesagt, ich will für andere kämpfen, zum Beispiel für die bolivianischen Bauern. Und hat sich aufgeopfert, das tönt so moralisch, hat gesagt, entweder ich sterbe dabei oder ich siege, aber er hat alles gewagt und alles physisch verloren und alles moralisch gewonnen.
Der Philosoph Debré sieht Guevara nüchterner. Heute hätte Che als Führungspersönlichkeit keine Chance, sagt er. Sein Stil sei streng und rechthaberisch gewesen, sehr gestrig. Für Che war die Revolution ein autoritäres, vertikales System. Es gab keine Freiräume, nichts Anarchisches oder so etwas wie Peace and Love.
Pas du tout libertaire, anarchiste, Peace and Love. Au fond, il a montré que.
Aber er hat in jeder Phase seines Lebens gezeigt, was ihn auszeichnete: seine Opferbereitschaft und seine Integrität. Und er habe es in jener Zeit als einziger geschafft, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Also doch, wie Sartre behauptete, der vollkommenste Mensch seiner Zeit?
Es gibt ja Sterne, die längst verloschen sind, aber deren Licht uns immer noch erleuchtet. Und Che Guevara ist so ein Stern. Er ist zwar tot, aber mit dem Beispiel, das er uns gegeben hat, erleuchtet unseren Weg.
Ursula Voss über Ernesto Che Guevara, 50 Jahre nach dessen Tod. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Wie kamen eigentlich Menschen in der Weimarer Zeit dazu, sich für die anfangs noch kleine NSDAP zu interessieren? Was fanden sie attraktiv an der Hitlerpartei? Aus heutiger Sicht kann man allein schon über die Frage leicht den Kopf schütteln. Aber natürlich wird man nichts verstehen, wenn man sich nicht auch in die Perspektive der damals Lebenden hineinversetzt. Dabei helfen können hunderte Aufzeichnungen von Parteimitgliedern aus dem Jahr 1934, also ein Jahr nach Hitlers Machtübernahme. Viele dieser Berichte wurden schon damals veröffentlicht, einige aber, nämlich die der weiblichen Parteimitglieder, wurden erst jetzt genauer untersucht. Über die Ergebnisse berichtet Ursula Storost.
Bei der Reichstagswahl im März 1933 wählten knapp 44% der Deutschen die NSDAP. Die Masse jubelte. Allen voran jene, die sich schon früh für Hitler engagiert hatten, natürlich auch Frauen. Etwa 7,6% der Parteimitglieder waren schon vor 1933 Frauen. Zum Beispiel die damals 36-jährige Sekretärin Maria Engelhardt.
Wenn ich heute mit meiner Mitgliedsnummer 98082 zur alten Garde der NSDAP zähle, so muss ich sagen, all die Geschehnisse, die in den letzten 20 Jahren über unser Vaterland hinwegbrausten, konnten mich zu keiner anderen Bewegung bringen als zur Freiheitsbewegung Adolf Hitlers.
Die Historikerin Dr. Katja Kosubek stieß vor einigen Jahren auf die biografischen Berichte von Frauen, die bereits in den 1920er Jahren in die Nazi-Partei eingetreten waren. 1934, ein Jahr nachdem Hitler gewählt worden war, hatten sie aufgeschrieben, warum der Nationalsozialismus sie begeisterte. Diese Dokumente lagerten an der amerikanischen Stanford University und wurden Katja Kosubek von dort geschickt.
Es war ein unglaubliches Erlebnis, dann diesen großen Briefumschlag mit den ersten 5 Biogrammen zu öffnen und die Handschriften zu sehen, also wirklich diese Sütterlin-Schriften der Frauen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, Briefe auf dem Dachboden gefunden zu haben und zu öffnen. Und der Geist einer längst vergangenen Zeit steigt da auf.
Die Dokumente, die Katja Kosubek so in Aufregung versetzten, waren Einsendungen zu einem fingierten Preisausschreiben, veranstaltet 1934 vom amerikanischen Soziologen Theodor Abel. Titel: Warum ich vor 1933 in die NSDAP eingetreten bin. Unterstützt von der NSDAP, die ihr Ansehen im Ausland verbessern wollte, erhielt Theodor Abel insgesamt 683 autobiografische Skizzen, darunter 36 von Frauen. Die wurden bislang von der Wissenschaft, wie schon von Theodor Abel selbst, kaum wahrgenommen. Die Rolle der Frauen im Nationalsozialismus hat Katja Kosubek schon lange interessiert.
Als ich eine junge Studentin war in Hamburg, da tobte zu dieser Zeit gerade ein Historikerinnenstreit, wo es um die Frage ging, haben Frauen im Nationalsozialismus wirklich ja nur als Opfer dagestanden? Das war so vor dem Hintergrund dieser frauenfeindlichen NS-Ideologie. Oder gab es tatsächlich auch Täterinnen, die das Regime unterstützt haben, die sich engagiert haben?
Die Dokumente zeigen, welchen Anteil Frauen am frühen Erfolg der Nazis hatten. Das Entstehungsjahr 1934 macht sie zu einer besonderen Quelle, sagt die Historikerin Dr. Kirsten Heinsohn, stellvertretende Direktorin der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte und Mitherausgeberin des Buches. Denn diese überzeugten Nationalsozialistinnen gehen völlig unbefangen mit ihrer NS-Begeisterung um.
Sie haben noch nicht das Wissen, was später noch passiert, dass doch der Krieg kommt, dass noch die Shoah kommt und dass man nach 45 sich dafür irgendwie rechtfertigen muss. Das wissen sie alles noch nicht. Sondern sie sind überzeugt, die NSDAP ist in der Aufstiegsphase, sie wird unsere Welt neu ordnen, sie wird Deutschland wieder groß machen. Sie wird dazu beitragen, dass wir alle wieder Arbeit bekommen, dass es uns besser geht. Und diese Motive findet man in diesen Erzählungen.
Frauen zwischen 17 und 73 Jahren aus dem Arbeitermilieu und dem Bürgertum haben aufgeschrieben, warum sie Nationalsozialistinnen wurden. Alle hatten biografische Brüche in ihrem Leben. Die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg, das Ende des Kaiserreichs. Und in der krisengeschüttelten und unübersichtlichen Weimarer Demokratie sind sie auf der Suche nach Alternativen. Nach etwas, an das sie glauben können, so Katja Kosubek. Etwas, was ihnen jenseits der etablierten Parteien Hoffnung, Stabilität und eine neue Identität verspricht.
Die Identität, die sie hatten, war verloren gegangen. Das waren Frauen, die sehr nationalistisch aufgewachsen waren, die im Ersten Weltkrieg sehr mitgefiebert haben, die gerne mit ihren männlichen Kameraden mit in den Krieg gezogen wären. Aber sie hatten halt nur die Möglichkeit, als Krankenschwestern sich zu engagieren. Und hier gab es eine neue Krisensituation in der Weimarer Zeit durch die Inflation, durch die Weltwirtschaftskrise. Und sie hatten das Gefühl, sie würden wieder für ihr Vaterland gebraucht.
Aus den Texten der Frauen spricht die tiefe Sehnsucht nach einer echten Gemeinschaft, einer Volksgemeinschaft, wo man zusammensteht und jeder jedem hilft, ganz nach seinen Möglichkeiten. Wie die damals 55-jährige Obstbäuerin Margarete Beckel.
Ich stelle mich willig unter die Gebote der Partei, helfe so viel ich kann armen Volksgenossen und kenne keine Standesunterschiede.
Der Einsatz der Frauen für die NSDAP war enorm. Zwar gab es für sie keine Posten im Parteiapparat, aber, so Katja Kosobek, sie fanden andere Wege, sich unentbehrlich zu machen.
Zum Beispiel dadurch, dass man Fahnen nähte, dass man Uniformen nähte, dass man in SA-Suppenküchen gearbeitet hat, dass man auf diese Weise durch Handlungen eine Partei und eine Idee, darum geht es diesen Frauen immer, nämlich die Idee der Volksgemeinschaft, befördern kann. Das war eine ganz andere, ganz neue Art von Politik. Dadurch, dass es um ein höheres Ziel war, konnten diese Frauen über den Rahmen des sonst Möglichen hinaustreten. Das heißt, sie konnten sich in der Öffentlichkeit mit einer politischen Überzeugung zeigen.
Sie nähten sich braune Blusen, trugen demonstrativ Hakenkreuzwimpel und Parteiabzeichen, kümmerten sich um die gesamte Infrastruktur der SA-Halme und missionierten.
Sie gingen dann auch wirklich von Tür zu Tür und sprachen davor. Sie luden zu Kaffeekränzchen befreundete Frauen ein und machten von Frau zu Frau, das ist ganz wichtig, machten von Frau zu Frau Propaganda. Das war also eine ganz andere Form von politischer Werbung auch, die hier stattfand, als es das vorher gegeben hat.
In diesem Sinne waren also diese Parteigenossinnen auch aktiv am Aufstieg des Nationalsozialismus beteiligt. Sie engagierten sich mit ganzer Kraft für den Erfolg der NSDAP. So schreibt die damals 36-jährige Helene Radke, Hausfrau und Mutter von drei Kindern:
Was ich von meinem Wirtschaftsgeld herauswirtschaften konnte, verwandte ich zum Kauf von Propagandamitteln. Mitunter musste auch noch das Taschengeld meines Mannes mit herhalten. Wir wollen das deutsche Volk aus seinem Dornröschenschlaf wecken. Und dazu ist auch die Frau berufen.
Was mir ganz neu war, war, dass Frauen, die sich für die NSDAP engagiert haben, in dieser frühen Zeit vor 1933, dass sie eine ganz starke politische Überzeugung hatten.
Das Engagement der Frauen war aber nicht nur national orientiert, sagt Katja Kosobek, sondern in deren Verständnis durchaus auch sozialistisch.
Dieser Gedanke Nationalsozialismus, einerseits das Nationale, das kannten sie von früher, auf der anderen Seite der Sozialismus, das war für diese Frauen ganz neu. Sie wollten etwas unterstützen, was auch für die ärmere Bevölkerung war, zu der sie teilweise selbst gehörten.
Zitat der 33-jährigen Krankenschwester Erika Ullmann.
So bin ich durch all das gewaltige Erleben in der Bewegung zu einer leidenschaftlichen, kompromisslosen Nationalsozialistin geworden, die genauso konsequent sozialistisch ist wie national.
Kein Wunder, dass viele vor dem Eintritt in die NSDAP auch mit dem Kommunismus sympathisiert hatten.
Aber was ihnen Angst machte, war die internationale Komponente des Kommunismus. Sie wollten lieber etwas Überschaubares haben, was wirklich sich auf Deutschland beschränkte und was, wie sie meinte, nicht von Moskau gelenkt sei, sondern was sich wirklich aus der deutschen Bevölkerung heraus entwickelte.
Katja Kosobek wertet und verurteilt nicht. Sie hat den Frauen gleichsam zugehört und viel über die damalige deutsche Gesellschaft erfahren, deren weibliche Hälfte von Historikern bislang zu wenig beleuchtet wurde. Dabei, sagt sie, sei ihr manches aufgefallen, was durchaus Parallelen zum Deutschland nach dem politischen Einschnitt 1989 aufweise.
In Deutschland leben viele Menschen, die biografische Brüche erlebt haben durch große politische Ereignisse. Auch da ist ein politisches System zusammengebrochen. Auch da muss man sich mit einem neuen System zurechtfinden, mit einer ganz neuen Welt. Auch da sind Lebensentwürfe, haben sich ganz anders weiterentwickelt, als es ursprünglich mal geplant war.
Nur ist zu hoffen, dass heute die Fähigkeit größer ist, solche Brüche politisch zu verarbeiten, ohne fragwürdigen Ideologien auf den Leim zu gehen.
Was Frauen bewegte, in die Hitlerpartei einzutreten, das wird deutlich aus den Aufzeichnungen alter Kämpferinnen, wie sie damals hießen. Ursula Storost hat mit den beiden Historikerinnen gesprochen, die diese Berichte jetzt ausgewertet haben. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.